was ich hab, was ich lieb, was ich hab.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wahrscheinlich wichtigsten Hip-Hop-Podcast auf diesem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir meine beiden Wingman oder genau genommen in diesem Format hier eigentlich eher die Frontsäue, Boogie Down Bass und zwei Finger dran. Schön, dass ihr da seid.
Moin Leute.
Moin Moin, hier.
Schön wieder, dass wir hier zusammenkommen und man muss ja an der Stelle immer wieder betonen, dieser Podcast ist dazu da, um Hip-Hop in seiner Gänze den Raum zu geben, den er verdient, in einer Zeit, in der Leute wie Bass immer sagen, dass wir bei Backspin ja zu wenig für Hip-Hop machen, im Zweifel er war selber im Format jetzt, wo wir viel über Hip-Hop machen und dann auch noch volle Gewalt darüber hat, welche Gäste wir hier einladen und kann nichts dagegen machen. Ich habe alles versucht. Ich habe versucht zu intervenieren. Ich habe irgendwie versucht, mich. Aber nein, wir haben trotzdem einen Gast. Stellt ihn vor.
Wir haben einen Gast aus Stuttgart. Stuggy Town ist bei uns zu Gast. DJ Crypt.
Juhu. Moin, moin.
Moin, servus aus dem Ländle.
Servus. Der Dialekt geht auf jeden Fall krass durch. Geht's dir denn gut, mein Lieber?
Mir geht's ganz gut für so einen Montagvormittag auf jeden Fall.
Ja, wir produzieren mit einem Montagvormittag. Das ist die Zeit, in der wir dann auch mal abchecken können, inwiefern die Leute hier fit genug sind, um über Hip-Hop zu reden. Bist du vorbereitet? Hast du ein Gefühl, worauf du dich eingelassen hast? Auf eine Stunde Hip-Hop-Diskussion mit Bass und Dan?
Ach ja, wir haben auch schon bestimmt das ein oder andere Mal über gewisse Sachen diskutiert, aber ich bin bestimmt prepared, auf jeden Fall.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das hier eine Einklang-Veranstaltung heute wird. Denn Bass, du hast ein paar Sachen mitgebracht und das erste ist wieder, ich muss das ganz kurz erwähnen, das ist ein Musterbeispiel für Kommunikation rund um Backspin. Im Backspin-Kosmos gibt es, Leute, ich sage euch jetzt eine Sache, die wird für manche da hart sein da draußen und auch für euch hier. Nicht alles, wo Backspin draufsteht, mache ich selber. Ich mache nicht alle Postings und das Schlimme, ich mache auch nicht alle Formate. Es gibt nämlich dann noch Leute wie Kuba, die treffen Leute zu Gesprächen, die heißen dann Toxic und die reden dann über Dinge. Da regt sich Bass dann auf und das Erste, was er macht, ist mir sagen, ey Nico, du hast da wieder was gemacht. Und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ich war das nicht.
Aber jetzt erzähl, worum es geht. Denn du hattest auch im internen Kreis eines Formates, aufgrund dessen, was ein Gast gesagt hast, einen Trigger-Moment. Und den wolltest du mit ins Format bringen.
Ja, genau, bevor ich irgendwie schön in offiziellen, in den Medien immer über euch herziehe, nicht über uns, über mich dann ja auch selber
uns,
herziehe.
Ganz wichtig, uns, das versuche ich uns. Dir jetzt schon seit Wochen beizubringen.
Ja. Ich sträube mich. Nein, ich finde es ja immer ganz, ganz cool, weil mir fehlt dann ab und zu vielleicht eine Sichtweise, ein Point
aber
of View.
Aber dafür bist du ja da, das ist ja dein
Scheiß-Job.
Genau, dafür
bin ich
hier.
Da. Ja, es ging um den Stammtisch, da ging es wieder, hatte ich einen Trägermoment.
Nee, es ging nicht um Stammtisch, das war ein Interview.
Okay, aber es war so... Es war kein Stammtisch, es war ein persönliches Gespräch zwischen Toxic und Kuba.
Genau.
Und da wurden eben, Toxic hat ja ein Buch rausgebracht, da haben sie lange drüber gesprochen. Aber genau. Auch in dem Gespräch, da ging es um die vier Grundsäulen des Hip-Hops. Und im Laufe des Talks hatte Toxic dann eben auch so gesagt, weil das eben auch viel, weil es schon seit Anfang an dabei ist, dass oder der Aufhänger der Show, wie er in den sozialen Medien halt beworben wurde. Ich kann es ja kurz vorlesen. Der hieß dann da, ich würde die klassischen Hip-Hop-Elemente im Jahr 2021 noch um die Punkte Streetwear und Sneaker-Culture ergänzen. Und das hat mich eben schon direkt mal so getriggert. Habe mir natürlich den Podcast auch so ein bisschen angehört, ob man das vielleicht nicht anders raushört, wie er das so meinte und wie das so aufgebaut ist. Das relativiert sich so ein bisschen, klar, auch in dem ganzen Gesprächsverlauf. Aber es hatte mich halt getriggert, wenn ich so an diese klassischen vier Hip-Hop-Elemente denke und dann so, okay, eine genauso Säule ist die Sneaker-Kultur und diese Fashion-Kultur im Hip-Hop. War ich erstmal so geschockt.
Ja, gibt's da zwei, drei schöne Dinge dran. Das erste ist, Glückwunsch an die Redaktion, ihr habt es geschafft, mit euren Assets, die ihr baut, Trigger-Moment zu schaffen. Ihr habt die Zeile so rausgehauen, dass Leute wie Bass sofort drauf anspringen.
Nicht nur ich.
Genau, was mich jetzt aber uninteressiert, und Crip, wir haben natürlich einen Gast, deswegen dir gebührt dann auch immer so die erste Frage. Triggert dich das oder kannst du das nachempfinden, was Toxic gesagt hat?
Nee, triggert mich auf jeden Fall, weil ich sehe es so, Lifestyle, Fashion, Sneakers sind natürlich irgendwo Mitbringsel aus der Kultur, die natürlich aber auch den Weg in die Masse gefunden haben. Und gerade da sehe ich so, dass dann gerade diese Masse, die ja dann aktiv in der Gestaltung der Kultur nicht so viel mitwirkt, das dann für sich claimen, ebenso wie es vielleicht der Toxic geschrieben hat, dass man das dann als Säulen mit in die Kultur aufnehmen sollte, sehe ich überhaupt nicht so, denn Hip-Hop war und ist für mich immer noch so, also aus dem Kulturkontext gesehen, dass man kreativ mitwirkt und das ist kann natürlich, klar, bei Sneaker-Designern oder Sneaker-Veredlern, Customizern und so, kommen die natürlich noch mehr an die Hip-Hop-Kultur ran. Aber rein als Konsument oder rein für die breite Masse hat es gibt's kein grünes Licht von mir.
Sehr gut. Dann lege ich trotzdem ein kleines bisschen dagegen, will aber auch vielleicht den Kontext noch mal ein bisschen reinholen. Denn du hast gesagt, Toxic hat ein Buch geschrieben, das stimmt halb. Denn Toxic und sein Partner Fiddy haben zusammen ein Buch geschrieben, weil sie zusammen eine Hip-Hop-Agentur gegründet haben. Die heißt The Ambition, in der sie sich quasi dem Thema Vermarktung rund im urbanen kulturellen Bereich, also als Spezialität mit, das klingt beteuert, das Wort in diesem Sommer, also sich darauf spezialisiert, diesen Bereich abzudecken. Ehrlicherweise auch das, was ja auch in meinem Alltag immer häufiger Fakt wird, dass du irgendwo Brücken baust oder ein Verständnis schaffst zwischen Marken, Künstlern, dieser ganzen Hip-Hop-Welt und versuchst da vielleicht auch ein kleines bisschen zu beschützen und klarzumachen, worum es da eigentlich geht und dass man es nicht einfach in irgendeiner Form nur adaptieren kann. Das als erster die Klammer, um die es dabei geht. Toxic selber mit hiphop.de ja viele, viele Jahre auch schon an vorderster Front und sicherlich auch einen anderen Weg gewählt dort als den, keine Ahnung, wir zum Beispiel bei Backspin gewählt haben. Trotzdem aber immer mit der klaren Hip-Hop-Wurzel. Und ich glaube, das, was er hier damit ausdrücken wollte, war vielmehr der Punkt, dass, und das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, wir seit Anbeginn Fashion, Style, Sneaker, all diese Dinge, je größer sie geworden sind, auch ein fester Bestandteil von dem war, weil es im Ostdeutschland darum ging, sich Trainingsanzüge zu schustern, was heißt das, zu nähen, die so aussehen wie die Adidas-Trainingsanzüge, die sie in den Videos getragen haben. Oder halt der erste Pelzmantel von Curtis Blow oder die My Adidas-Kampagnen rund um Run DMC. Und damit in meinen Augen schon ein festes Element, weil es immer so auch um dieses Posen ging. Ich bin schon dabei, wenn du so an irgendeiner Stelle sagst, wenn es nur darum geht, sich das quasi überzustülpen wie eine Hip-Hop-Uniform, hat es noch wieder ein bisschen anderen Touch. Aber diesen Kern, den würde ich trotzdem unterstreichen.
Ich finde es immer schwierig. Also wie gesagt, Stützpfeiler oder diese Pfeiler der Kultur. Ich bin da eben, ich hatte ja von Anfang an schon gesagt, das triggert mich enorm. Einen gewissen Stellenwert, einen sehr, sehr hohen, wichtigen Stellenwert Fashion Sneaker auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Aber es muss man irgendwie mit einem anderen Point of View betrachten. Und wie du sagst, so jetzt ist irgendwie die Sneaker, weil man das irgendwie nicht hatte. Crip kennt das auch. Ich meine, Nico, du hattest mich so getriggert und hast mich gefragt, ob ich eine Gürtelschnalle habe mit meinem Namen drauf. Natürlich habe eine Gürtelschnalle mit meinem Namen drauf. So. Ja. Aber wenn ich, mir geht es eben aber auch um diese Kreativität, die dann auch immer punktuell auch immer stattfindet. Also ich mag es dann halt nicht so dran zu denken, ja, Fashion und Sneaker-Kultur gehört irgendwie so dazu und du hast dieses Überstülpen gerade schon gesagt. Ne, also wenn ich da jemanden habe, wenn ich einen Homie habe oder ich meine, in einer, der sich richtig gut drauf spezialisiert ist, Backpiece-Jackets zu machen. So, ne, und dann entstehen so Unikate und das versucht man ja auch. Man versucht individuell zu sein, ob als DJ, als B-Boy, als Writer, als Rapper, versuchst du so ein Unikat zu werden, unique zu sein, individuell zu sein, dein Ding zu sagen, sag ich, I am somebody. Wenn jemand ein Backpiece-Jacket sieht, dann sagen sie, ey geil, das hat irgendwie Scotty 76 gemacht. Vielleicht für den einen muss nicht jeder sein eigenes Backpiece-Jacket machen, weil einer sagt, ey, ich hätte gern ein Backpiece-Jacket von Scotty 76. Aber ich hab irgendwie, wenn irgendwie 10.000 Kids, die mit Hip-Hop irgendwie nur, weil sie irgendwelche komischen Migos-Leute hören und dann mit 10.000 Kids mit Backpiece-Jackets von H&M rumlaufen, da habe ich dann echt ein Problem mit so.
Also mein Senf dazu, und danach verschwinde ich auch wieder aus diesem Thema, ist, ich finde, jeder hat das Recht für sich persönlich seine eigene Hip-Hop-Welt aufzubauen. Ich finde aber, keiner sollte diese Grundpfeiler irgendwie vergessen. Ich finde, wenn eine neue Säule entsteht, dann sollte eine andere Säule dafür nicht wegbrechen oder irgendwie in der Versenkung verschwinden. Und ich finde, 2021 haben wir immer noch zu sehr diesen Fokus auf dieses Rap-Ding, auch wenn dieses Beat-Producer-Ding auch immer irgendwie größer wird. Und ich weiß auch, dass immer noch die ganzen Beatboxer auch immer noch darauf warten, auch irgendwie ein Grundpfeiler der Hip-Hop-Kultur zu werden. Die werden ja auch immer stark vernachlässigt. Aber ich finde, jeder kann sagen, wenn die Sneaker-Culture einem sehr, sehr wichtig ist, dann kann er das gerne mit in seine eigene Hip-Hop-Welt mit aufnehmen. Allerdings sollte dafür dann, wie gesagt, eine Säule nicht wegbrechen, sondern diese vier Grundpfeiler, die sollten irgendwie in Stein gemeißelt sein. Und wenn dann einer wirklich rangeht an die Sache und sagt, ey, für mich hat sich das dahin halt entwickelt, was ja auch nicht schlecht sein muss. Es kann ja auch sein, dass neue Grundpfeiler entstehen, was ja auch so einfach der Entwicklung dann geschuldet ist, weil diese Kultur sich ja auch immer irgendwie weiterentwickelt. Aber sie darf sich nicht in eine Richtung entwickeln, die mit diesen Grundpfeilern nichts mehr zu tun hat. Das ist, glaube ich, für mich das Ausschlaggebende.
Naja, ich glaube, ich weiß so, Crypt, der guckt schon so, als wenn er was sagen wollte. Dann lassen wir ihn mal reden.
Ich wollte nur eben kurz fragen, welche Angst da bestehen würde, welcher Pfeiler da weg, welche Säule wegbrechen könnte.
Also, da gehe ich mal ganz kurz an. Ich glaube, die Angst ist unbegründet. Denn
aber ich hätte da, aber das hat mich gerade von Dan wieder, so, hattest du noch was nie gesonst? Ich hatte da was, hat mich mit dem Wegbrechen, sehe ich nicht ganz so, aber ich glaube, ich kann den Gedankengang verstehen oder hab da so meine Sichtweise drauf. Wenn man jetzt die vier klassischen Pfeiler sieht, die man sagt, so, natürlich jeder einzelne Stützpfeiler funktioniert für sich auch alleine. Also es gibt ganz viele B-Boys, die sagen, mit Hip-Hop habe ich nicht viel zu tun, aber ich break gern. Und es gibt auch extrem viele Maler, die aus der linken Ecke gekommen oder was, egal aus welcher Ecke,
ja, nicht drüber reden.
Es gibt ganz viele Leute, die hören dann auch nur Techno, kommen aus der Szene und malen einfach. Aber trotzdem, wenn man jetzt diese vier Elemente nimmt und die jemand vor so aufzählt, dann darum geht es denn ja auch, dass man einer sagt so, oh, du redest von Hip-Hop, ja, ich hab's verstanden, so, ne? weil man durch diese vier Elemente eben so getriggert wird. Das wäre schon komisch, wenn du sagst so, Sneaker, ja, ich sammle Sneaker und ich bin voll der Fashion-Freak. Ach, du bist Hip-Hopper. Geil, ey. Das wäre schon schräg. Also diese Sneaker-Kultur auf diese Art und Weise hat so einen eigenen Flow im Hip-Hop, natürlich. Und diese Urban-Fashion-Kultur auch. Und natürlich kann man das irgendwie so mit reinbringen, aber diese Sneaker-Kultur findet auch in ganz anderen Genres statt und die Fashion-Kultur. Und das glaube ich, wenn man sagt so, ja, Fashion, Sneaker, ach, du redest über Hip-Hop und sagst, ey, aber B-Boying irgendwie ist auch dazu. Ach, B-Boying, ach, gibt's das überhaupt noch? Da bin ich denn bei Dan, wo man dann sagt, ja, das hat man doch längst abgeschrieben.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Nur weil irgendwie die Öffentlichkeit oder irgendjemand, der dann, und ich die Metapher vom Hip-Hop-Bomb werde ich immer häufiger benutzen, irgendwo auf der anderen Ecke vom Hip-Hop-Baum sitzt und sich damit mit der Materie beschäftigt und vielleicht den Kern gar nicht mitkriegt, ändert sich der Kern ja nicht. Und der wird sich auch nie ändern und das wird auch immer so bleiben. Und ich möchte ich möchte an der Stelle das Toxic-Zitat einfach nur noch mal ganz kurz vor Augen führen. Er sagt im Jahr 2021 noch um die Punkte Streetwear und Sneaker-Culture ergänzen. Ist ja auch Quatsch, weil das eigentlich schon seit 1980 irgendwo Teil von dem Ganzen war und immer eher ergänzen, sagt er ja auch, das Add-on war, was quasi der Puderzucker über der ganzen Veranstaltung gewesen ist, weil das eine klare Identifizierung von Hip-Hopern ausgelöst hat, wenn du auf der Straße unterwegs gewesen bist und irgendwann dann immer mehr zu Statements geworden ist, was sich dann in die Fashion-Welt ausgelagert hat. Deswegen ist heute alles urban angetatscht bis hin zu High-Fashion.
Er hat natürlich ein Buch geschrieben, wo es darum geht, um rauszufiltern, rauszufinden und Tipps zu geben, wie man mit Hip-Hop ein Geschäftsmodell entwickelt. Und natürlich passt da die Fashion-Kultur und die Sneaker-Kultur ganz gut rein, weil man da ganz gute Punkte hat, mit denen man weiterkommen kann und das verbindet. Ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ich zitiere da immer gerne Jessie mit Shoutout an Razelle, doch das fünfte ist Fashion. Aber ich glaube, also wenn ihr noch Neues dazu beizutragen habt, dann haut raus. Ansonsten würde ich nämlich gerne die Zeit nutzen, weil wir heute noch genug zu diskutieren haben.
Das ist richtig. Ich gehe nochmal ganz kurz, Crypt hat es vorhin gesagt, Kreativität, das ist erstmal so, die muss erkennbar sein irgendwie, dann ist das für mich da, weil das ist so der Kern der Kultur, dieses Individuelle, die Kreativität. Dann bin ich meistens auch dabei, aber das sehe ich halt so nicht so in diesem großen Maße.
Ja, hundertprozentig.
Ich hätte auch noch ganz kurz einen Einwurf, und zwar für mich wird es immer so bleiben, dass natürlich Hip-Hop-Fans, Hip-Hop-Konsumenten natürlich auch in einer Art und Weise Hip-Hopper sind, aber für mein Verständnis und aus meiner Konditionierung ist man einfach Hip-Hopper, wenn man aktiv eben zur Szene, zur Kultur irgendwas beiträgt, und dann ist man für mich auch ein Hip-Hopper, wenn man diesen Terminus benutzen möchte. Und von daher wird es für mich eh immer klar, natürlich jeder mal, viele mögen Hip-Hop und Urban Styles, Sachen, aber ein Hip-Hopper ist für mich tatsächlich immer nur jemand, der eben auch irgendwo aktiv was zum Geschehen beiträgt. Und das tut jetzt für mich der ganz normale Lulli, der dann halt auch Superstars anhat und vielleicht dann auch noch eine passende, weiß ich nicht, einen passenden Pulli oder ein passendes T-Shirt, dass das halt alles farblich matcht. Deswegen ist er auch für mich zum Beispiel kein Hip-Hopper.
Ja, okay. Klares Statement. Ich glaube, damit sind wir uns auch im Zweifel alle einig so, und wir werden es trotzdem nicht verhindern können.
Nee, darum geht es ja gar nicht, aber es ist nee, ja genau. Natürlich immer, deswegen halten wir, glaube ich, auch den Talk, und wichtig trotzdem drüber zu reden. Also ich finde das Thema echt interessant.
Hundertprozentig. Ich glaube, es wird auch immer so wichtig sein, darüber zu reden, um eben besagten Kern zu schützen. Und dafür sind wir hier, bei Love and Hate. Inklusive der Musikauswahl, die nie so stattfindet, wie ich es mir wünschen würde, sondern es wird immer irgendwas gemacht, was ich nicht will. Oder nee, was ich nicht will, ist falsch, aber ich habe hier einfach nichts zu sagen, was das Ganze angeht. Was hören wir dann?
Ja, manchmal machen wir auch eine Ausnahme, dann darfst du dir auch mal einen Song wünschen heute. Aber heute ist es wirklich so mal wieder so weit, dass du es dir nicht aussuchen darfst. Ja, Hip-Hop ist mehr als nur Rap, ist eine Kultur, und das hat auch KRS-One mal gesagt in seinem Song Hip-Hop vs. Rap, und den gibt's jetzt.
Was ich lieb.
Backspin Love and Hate, der Podcast, der euch das Hip-Hop jetzt höher schlägen lässt. Und vor allen Dingen damit auch ein Treffpunkt für Leute, die an der richtigen Stelle sind. Darum haben wir dieses Format gegründet, und ich bin hier quasi nur der Host, der ein bisschen die Klammer hält, damit mein Name Nico Baxter und Boogie Down Bass und 12 Finger Dan hier den Raum haben, um die Dinge zu machen, die für die Hip-Hop-Kultur wichtig sind. Und das heißt auch Gäste einladen, wie heute DJ Crypt. Und was ihr aber mal machen wollt, ist so quasi so ein kleines bisschen mal hier so flexen, ne? Mal ein bisschen hier die Sachen auf den Tisch, mal ein kleines bisschen was erzählen, was er eigentlich für ein geiler Typ ist. Denn vielleicht gibt es da den einen oder anderen da draußen, der gerade nicht die neueste Veröffentlichung auf dem Tisch liegen hat. Deswegen jetzt euer Ball.
Tja, Crypt hat gerade noch im letzten Thema gesagt, es geht auch um die aktiven Hip-Hopper. Das ist, wenn man sich Hip-Hopper schimpfen möchte, dann muss man auch aktiv sein. Und da haben wir ja heute einen zu Gast, DJ Crypt. Bei deinem Instagram-Account, was steht da? DJ, das wissen wir alle. Nein, nicht alle. Producer, Crate Digger, Graffiti-Artist und zum Schluss Burger-Professor. Das musst du uns jetzt mal als erstes erklären.
Ach, im Endeffekt leidenschaftlicher Koch, Hobbykoch, und hab's einfach mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, eine Zeit lang über Monate hinweg so mein perfektes Bun-Rezept entwickelt und mein perfektes Patty-Rezept, so hab verschiedene Teile vom Rind probiert, die dann in der Kombination am Endeffekt am Schluss ein richtig geiles Patty ergeben haben.
Es ist wie im Hip-Hop, man probiert viel aus, um das Beste für sich rauszufinden.
So. Genau.
Ja, aber du hast auch, ja, du malst ja auch selber in Stuggi. Auch die ein oder andere Wand ist dir zum Opfer gefallen. Zum Glück hast einen coolen Style, einen wiedererkennbaren Style, gefällt mir immer. Sehr dope.
Dankeschön.
Aber auch, du hast ein Vinyl gemacht. Wir sind ja auch, wir als Soulbrother machen ja auch viel Vinyl. Du hast eine 7-Inch gemacht für die Turntable, schon bewusst für die Turntable-Listen, also für die Portable-Turntable-Listen, so gesagt, nenne ich es mal so.
Absolut korrekt, ja. Ja, mit meinem Man, DJ L. Rock aus München. Viele kennen ihn vielleicht von Plastic Juggernauts oder 4:1. Und ja, Grüße an dich, mein Man. Wir hatten irgendwie, ich hatte schon einen Song in der Pipeline, er hatte irgendwie einen, da haben wir irgendwie gequatscht, uns die gegenseitig geschickt und dann gesagt, ey komm, lass uns doch gegenseitig featuren und vielleicht passiert da noch irgendwas draus. Und dann fand man die Tracks einfach beide so geil und haben gesagt, okay, komm, machen wir eine 7-Inch. Und wenn wir schon beim Thema sind, vorhin Scotty 76, der hat auch das Cover gemalt, richtig geiles Burner-Gerät. Und ja, seit letzter Woche Donnerstag ist er raus. Gibt's über die üblichen Verdächtigen, goonsgear.com, Hip-Hop-Vinyl und Vinyl-Digital. und natürlich auch digital im Stream, Spotify, Apple Music und so weiter und so weiter.
Wenn ich so eine Platte sehe, also es ist ja eine DJ-Platte, es ist ja ein DJ-Track, es ist ja kein Rap-Track. So, der da drauf ist, oder zwei DJ-Tracks, die da drauf sind, ist so 7-Inch für Portable, Turntable-Listen, DJ-Track, kein Rap, so, können ja viele Leute denken so, ja, wozu macht man sowas? Also irgendwie so, gerade in der heutigen zeitgeistigen Zeit, also in diesem Zeitgeist irgendwie, ja, nee, Passion, so einfach Liebe für die Hip-Hop-Kultur, Liebe fürs Turntable-Listen. Also wir stecken viel Geld, wir stecken viel Zeit, viel Liebe einfach in diesen Shit, um einfach ein cooles Produkt für die Kultur zu schaffen.
Aber Crip, was treibt dich denn eigentlich an?
Sowas zu releasen?
Ja, auch generell, ja, genau.
Also, naja, was mich immer prinzipiell antreibt, ist einfach, ich bin umtriebig erstmal. Und ja, ich habe einfach, ich mache, worauf ich Bock habe. Und da war halt schon immer überhaupt meine Plattform, über die ich mich verwirklichen kann. Und ich liebe es, mich zu verwirklichen. Deswegen, das ist, glaube ich, der prinzipielle Antrieb für mich persönlich. Und ja, ich denke auch, dass, klar, es gibt auch, ja, hallo.
Ja, ich wollte nur eine Sache anmerken für alle, die jetzt zum ersten Mal Baxman FM hören. Unfassbar. Ja, wir können euch auch noch andere Folgen mit DJ Crypt anbieten, denn er ist heute nicht zum allerersten Mal bei uns zu Gast, sondern wir haben auch schon ein paar Folgen zusammen gemixt. Meine Wenigkeit und DJ Crypt als Snow Brother. Da haben wir auch schon einige coole Mixtapes an den Start gebracht. Also, ja, falls ihr länger Baxman FM hört, habt ihr wahrscheinlich auch schon DJ Crypt auf dem Zettel hier bei uns in der Show. Falls nicht, checkt auf jeden Fall auch die anderen Mixshows aus von ihm und von mir. A.K.A. Snow Brother. Nur noch mal ein kurzer Einwurf hier in der Vorstellungsrunde.
Hast du eigentlich irgendwie so auch für dich so Erlebnisse, die dir quasi so in deiner ganzen Karriere so das Gefühl geben, du hast immer alles richtig gemacht? Also hast du so besondere Erlebnisse, die dich immer wieder darin bestärkt haben, dich dieser Kultur so zu verschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hat auch schon früh angefangen. Wir hatten, glaube ich, 2000 unser erstes Mixtape damals rausgebracht. Eigentlich bei uns ja mehr oder weniger nur regional, überregional. Und dann bin ich mal, bevor wir auch irgendwo aufgelegt hatten, haben wir noch bei so Jungs in einem Wohnmobil gechillt irgendwie, bisschen was getrunken. Und da lief dann unsere Kassette damals, unser Tape. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo es mich richtig abgeholt hat, dass ich gedacht habe, wow, geil, ey, jetzt habe ich da ein Mixtape gemacht und andere Leute finden das gut und hören das tatsächlich privat auch an. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass das so passiert ist und das hat mich schon ganz schön geflasht auf jeden Fall.
Das pusht ja auch, dann um da auch weiterzumachen, so und alles, wo man sagt, alles richtig zu machen. So. Und wenn's, ne, und das ist ja auch denn dieser Community-Gedanke, der da auch immer eine Rolle spielt mit den Homies, mit denen man abhängt und die feiern und genau das, was man dann auch macht, irgendwie da, wie, dass sich da dann eben das eben auch aufbaut. Da dann auch weiter zu gucken, nicht nur über den eigenen regionalen Tellerrand zu gucken. Ich meine, das ist ja auch eine Hip-Hop-Geschichte, wo man sagt, so, man hat Bock auf Community, auf Connections knüpfen, um sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Aspekte, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da, das holt mich einfach ab. Leute kennen, wir haben uns ja auch über eine Hip-Hop-Veranstaltung kennengelernt und alles Hip-Hop-Camp und genau. So und gemerkt, so, man ist auf dem gleichen Film.
Mich würde noch interessieren, eure aktuelle Scheibe, wie war so da der Entstehungsprozess und wie kam die überhaupt auf die Idee, das auf Vinyl zu pressen? Also wie war da so die Entstehungsgeschichte?
Ja, wie gesagt, wir hatten eben immer mal wieder telefoniert. Jeder hatte einen Track in der Pipeline und dann haben wir eben gesagt, komm, lass uns gegenseitig featuren. Und dann ging das auch echt wie flüssig Butter. Ging das durch, hat super geflowt und das ist eben auch das, wenn es irgendwie mit, am besten noch mit guten Freunden, dann auch noch in der produktiv-kreativen Schiene noch geil durchflowt, dann ist das für mich echt das was richtig Besonderes auf jeden Fall.
Und wie lange habt ihr auf die Vinyl warten müssen? In Sachen Pressung?
Ja, tatsächlich fast 6 Monate. Und,
ja, das okay, wird ein nächstes Thema, denke ich. Wir schieben so 2-3 Sendungen schon so ein Thema vor uns her, wo es um diese Vinylblase geht. Das ist ja leider ein schwieriges Thema, gerade für die kleinen Indie-Leute oder die privat ein Vinyl pressen oder auf kleiner Flamme, ja. die extrem lange drauf warten müssen.
Ich habe gerade gehört, 9 Monate ging es bei einer einen Produktion, mit der ich, wo ich gerade gesprochen habe.
9 Monate ist, glaube ich, so der Standard momentan.
Das ist schon ein ganz schöner Hausnummer, wenn du was planst, machst ein Ding fertig und dann denkst du, geil, hau ich raus. Das ist ungefähr so, als wenn du, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie so Kinder kriegen willst und du musst dir einen Kindergartenplatz besorgen, bevor du überhaupt weißt, ob du Kinder kriegen möchtest. So ungefähr ist es mit, ich möchte eine Platte rausbringen, aber ich weiß noch gar nicht, was ich, aber ich mache mir schon mal einen Termin. Ich weiß auch nicht, was noch ist, Slots, aber ich mache schon mal einen Termin. Ja.
Und die Slots kann man sich so nicht buchen. Also große Firmen wie Sony oder Universal oder so, keine Ahnung, die werden mit Sicherheit sagen, pass auf, wir kaufen hier die Dauerkarte und einfach mal, wir wissen, da kommt was, 20 Slots, egal was gerade, welcher Indie-Künstler da gerade, das ist ja auch immer dieser, das, wo man sich gerne drüber streitet und aufregen kann. Da denkt man, man kriegt sein Vinyl, aber dann zieht Universal ihre Losnummer und sagt, hier, unsere Produktion ist gerade wichtiger, mach die mal fertig, so, ne?
Ja, also ist, glaube ich, keine schöne Sache. Insofern umso schöner, ihr habt ja Vinyl rausgehauen, ne? Wann hast du bestellt? Ein halbes Jahr vorher? Oder?
Ja, auch halbes Jahr tatsächlich vorher bestellt.
Gibt ja aber auch dem Ganzen dann so dieses Gefühl, dass es, was ja auch, also vor allen Dingen auf Bass ja in ganz vielen Punkten noch immer sehr wichtig ist zu betonen, dass der kein wirtschaftlicher Gedanke dahinter steht, sondern der Community-Gedanke, der dazu führt, dass du das dann verkauft kriegst, um wieder eine neue Sache draus machen zu können. Aber du kannst ja gar nicht groß mit den Reibach planen, so, ja komm, wir machen jetzt eine Vinylauflage und dann in einem halben oder in einem Dreivierteljahr kommt sie nur noch ganz bestimmt raus und dann knallt es auf dem Konto.
Ja, ich würde auch sagen, ist natürlich schon auch in einer gewissen Weise sehr nischig, so eine Turntable-Listen, 7-Inch for Port-Table-Lists zu machen. Dementsprechend haben wir Auflage von 300 gemacht. Da ist jetzt, also das ist jetzt auch nicht unsere Intention, da irgendwie Reibach zu machen. That's for the love of it, genau. Und ja, wir freuen uns, wenn wir da Support kriegen und ging jetzt auch schon voll gut ab, haben schon viele bestellt und macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß.
Hören wir mal rein, Dan, oder was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Wir hören rein in die A-Seite, nämlich Street Knowledge von den beiden Amigos DJ Crip, L-Rock, a.k.a. die Wax Addicts.
Und dann geht's gleich weiter und dann diskutieren wir hier ein richtig heikles Thema aus, Leute. Das sage ich euch schon mal. Bis gleich. Leute, Baxman Love and Hate. Das ist der Podcast, in dem es um Hip-Hop-Kultur geht. Und die Hip-Hop-Kultur ist genauso groß wie die Meinung darüber, wer denn wie wo der krasseste ist. Das geht ja schon damit los, dass die Kultur in sich ja quasi impliziert, dass man selber einfach in bestimmten Dingen der krasseste ist, weil deswegen macht man das ja, deswegen ist man ja auch ein bisschen Teil davon. Aber dann ist ja die nächste Frage, wer ist dann wirklich der krasseste aller Zeiten, also the greatest of all time? Und wenn ich hier vier Leute im Raum habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir vier verschiedene Meinungen kriegen würden darüber, denn also der greatest of all time ist Jay-Z, das ist klar. Und deswegen habt ihr drei eigentlich keine Ahnung, weil ihr was anderes sagen werdet. Aber, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, deswegen haben wir Bass im Raum und Bass hat quasi das Internet durchforstet, um eine Formel zu finden, wie wir den Greatest of All Time quasi berechnen können. Und das machen wir jetzt.
Na okay, ich war es nicht ganz tatsächlich, aber ich
das und ist mein, im Internet gefunden, so habe ich es
Symbiont, ich und mein Symbiont, 12 Finger Dan, er hat mir das Ding zugeschickt und ich war sofort Feuer und Flamme, sagt, das nehmen wir sofort mit in Love and Hate rein, ist auf jeden Fall
ein
Trigger-Thema. Ja, aber wir schießen uns gerne mal so hin und sagen, ist das was für Love and Hate? Das funktioniert ganz gut unter den Soul Brothers. So, auf jeden Fall ist es ein Internet-Treibgut, das ist ein kleines, ja, nicht mal ein Meme, so eine Aufzählung, so ein Foto, so ein, keine Ahnung, so ein Bild gewesen. Ich weiß gar nicht, wo du es her hast, Dan, aber egal. Ich lese das mal übersetzt vor, wo denn steht, um überhaupt als der größte aller Zeiten des Hip-Hop angesehen zu werden, muss man es sein, Doppelpunkt. Ein großer Künstler, vielseitig, drei klassische Alben, etwas in die Hip-Hop-Kultur eingebracht zu haben, dass es vorher nicht gab, was andere kopiert und davon profitiert haben. Und natürlich der Wirkung und Einfluss der Person spielen eine Rolle. Und dann aber angemerkt in diesem Posting, Plattenverkäufe bzw. Klickzahlen sind eine ganz andere Kategorie, die sollten da nicht mit reinfließen. So, wer ist nun der Größte aller Zeiten? Das steht auf Englisch, wir haben es übersetzt.
Okay, Crip, wir spielen das Ganze mit dir jetzt mal durch. Der größten Live-Performer, das ist der erste Punkt. So, wer wäre da in der engeren Auswahl bei dir?
Also energetisch gesehen, KRS-One ist schon auf jeden Fall krass. Wobei er mich jetzt bei dem Versus mit Big Daddy Kane ein bisschen, war ich so ein bisschen nicht enttäuscht, aber so, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von beiden.
Gut, die sind auch über 60 jetzt langsam.
Die sind jetzt, ich wollte gerade sagen, die sind auch schon so ein bisschen rentnermäßig on air, aber.
Ey, da habe ich eine ganz traurige Erfahrung, habe ich hier schon mal erzählt. Ich habe mal House of Pain mit Jump Around, habe die Revival Tour 25 Jahre später in der gleichen Location gesehen und das waren halt nicht 18-Jährige vor der Bühne, die mit House of Pain rumgejumpt sind, sondern das waren halt 40 plus Peter, die alle nur noch den Arm so gemacht. Das war sehr deprimierend für mich. Aber okay, KRS-One. Hast du noch einen anderen Live-Performer? Wir spielen das mal mit dir.
Ich wollte noch kurz was dazu sagen. Wenn wir jetzt schon so quasi die Formel irgendwie mit
das
reinbringen
wir
wollen.
Das ja, wir ja. Ich will konkret mit dir mal Namen durchspielen. Wir machen das gleich.
Okay, ja.
KRS-One, anderer Live.
KRS-One, ja, wen ich leider nie gesehen habe. Klar, Big L hätte ich gesehen. Wäre für mich so ein Classic-Ding. Aber Jay-Z bin ich schon auch da, weil es nochmal... Andere Kategorie, viel größer, viel mehr Show, trotzdem auch Mad Skills.
Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Ich will das schnell mit dir durchspielen hier. Vielseitig.
Was ich noch sagen würde, ich glaube, ganz wichtig ist auch so, wie lang die Präsenz in der
kommen wir gleich alles. Du mach mein Spiel nicht kaputt, das machen wir gleich alles. Okay, ich spreche mit dir diese fünf Positionen kurz durch. Vielseitige Künstler, die dir einfallen, die besonders vielseitig, die du für ihre Vielseitigkeit schätzt.
Mhm.
Hau Namen raus, einfach nur Namen raushauen.
Auch zum Beispiel Texte aus Österreich, die jetzt auch zum Beispiel ein neues Album rausgebracht haben. Mega vielseitig, immer auch so trotzdem mit dem Kern-Hip-Hop-Gedanken und der Einstellung an die Sache reingehen, aber trotzdem mit der Zeit auch gehen. So.
Das finde ich sehr krasses Beispiel. Have 3 Classics-Album. Also, welche Künstler haben deiner Meinung nach 3 Classic-Album geschafft? Alben geschafft, mein Gott, mein Englisch-Deutsch ist heute ein bisschen schwierig.
Ja, KRS, klar, auf jeden Fall.
KRS-One hast du wieder,
zum Beispiel auch in Frankreich, NTM zum Beispiel auch. Mhm. Snoop Dogg aber auch, wenn wir es jetzt mal noch so ein bisschen kommerzieller sehen, aber trotzdem hat er auch krasse 3 Classic-Alben am Start.
Finde ich sehr interessant. Hat etwas zu Hip-Hop beigetragen, das es vorher nicht gab, das andere kopiert und davon profitiert haben. Wer fällt dir da ein?
Ja, wenn man zum Beispiel DMX war ja auch immer so wie so ein Clinch wegen der Stimme, weil Nine ja das für sich claimt. Diese Roughness-Stimme, die gab es ja davor so auch noch nicht wirklich. In der Art und Weise, ja, vielleicht nein, auch mit der Stimme.
Das ist interessant, finde ich total spannend. Ich spiele das ganz bewusst gerade so, auch so wild und schnell mit dir durch. Wir können gleich über alles reden. Und dann Wirkung und Einfluss auf die Szene im Ganzen.
Boah, Run DMC auf jeden Fall. Eben in Bezug auf den Adidas-Stil. Wenn wir es jetzt schon wieder da zu Sneakers und Fashion haben, um die Kurve zu kriegen.
Und wenn man sich das anguckt, dann sind es alleine für jede einzelne Kategorie und alles, was man da gesehen hat. Und das geht mir ganz genauso. Ich finde überall theoretisch andere Kaliber, die ich nur dazu zählen kann.
Auf jeden Fall. Und man landet auch, ich in meiner Hip-Hop-Welt, ich würde auch, du hast Texte angesprochen, zähle ich jetzt mal, also zu Deutschrap auf jeden Fall, sind natürlich aus Österreich. Aber ich gucke dann auch gerne schnell in die europäische, wie du auch schon mit NTM oder ins deutsche Land hinein, um einfach mal zu checken. Natürlich kann man sagen, ja, aber der Größte ist Hip-Hop weltweit. Nee, da haben die Amis dann natürlich auch einen Vorteil. Ich mag das schon gerne ins Deutsche zu gucken. Da bin ich zum Beispiel, was ich sagen wollte, man ist schnell bei einer Band, was aber auch gut ist. Ne? Da bin ich zum Beispiel bei 3 klassische Alben zum Beispiel, da bin ich bei Blumentopf ganz, ganz vorne, so, ne? Als Beispiel.
Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Bei Deutschrap bin ich bei einer einzigen Gruppe und da haben wir einen Vertreter von, nämlich am Start, Boogie Down Bass mit den Rheinbanditen.
Nee, halt,
aber der Running Gag, für Gold reicht's nicht,
weil keine 3 Klassik-Alben rausgehauen.
Nein, aber Blumentopf ist trotzdem schon ganz gut. Oder Wirkung und Einfluss, Run DMC schon ganz gut. Klassische Alben, amerikanisch könnte man auch BC Boys nennen zum Beispiel.
Wenn wir dann mal am Ende des Tages GOAT international denkt und das ein bisschen rumspielt, dann sind ja so Sachen wie 3 Klassik-Alben sind ja das, was schon, und da sind Run DMC auf jeden Fall, Beastie Boys, Auf jeden Fall Kandidaten dafür. Wahrscheinlich, also natürlich auch ein Jay-Z, im Zweifel in der Neuzeit auch irgendwann ein Eminem. Dann ist wieder die Frage, haben die aber irgendwas dazu gebracht, was es vorher nicht gab, was andere kopiert haben? Das kannst du bei Eminem klar ja sagen, das kannst du bei Run-DMC auch klar ja sagen. Bei Beastie Boys hat es, glaube ich, keiner von versucht, weil es einfach zu wild gewesen ist. Trotzdem ist es ein Impact. Und dann geht es um so, wer war denn live von denen besonders krass? Und ich bin auf allen Ebenen, komme ich automatisch immer zu Jay-Z. Und deswegen wird er, glaube ich, auch immer mein Goal bleiben. Auch wenn ich die gleichen Kategorieansätze wahrscheinlich auch für, keine Ahnung, Nas zusammenstellen könnte. Oder halt wahrscheinlich sogar für Ice Cube. Und genau, das kannst du bestimmt. Ich bin nämlich zum Beispiel bei deinem Blumentopf-Thema, bin ich nämlich genauso drei Klassikalben gemacht, haben etwas gemacht, was man versucht hat zu kopieren. Das hörst du bis heute noch, dass es heute noch Leute gibt, die gerne Mittelstandsrap machen wollen, wie es Blumentopf gemacht hat und es nicht hinkriegen, so wie die es gut gemacht haben und damit auch diesen Einfluss hatten. Und live brauchen wir nicht drüber zu reden. Die Vielseitigkeit in einer Band auf jeden Fall immer einfacher. Und so weiter und so fort.
Also sind wir, wenn wir jetzt natürlich, ne, gucken wir uns mal an, guckt mal euren Ausweis rein. Wenn wir uns natürlich deine Dudes aus der Redaktion holen oder andere Gäste noch holen, die 20 sind, 30 sind, da tauchen dann wieder ganz andere Namen auf, die für die dann aber auch schon, obwohl sie vielleicht gerade mal 10 Jahre am Start sind, also die Künstler ihre Goats sind, ne? Aber da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ist schon sehr versatil, so, auf jeden Fall. Also da gibt es, das ist meine Meinung, dass dieser GOAT eben auch nur so ein Sammelbegriff, also ein Pool ist, wo ganz viele reingehören. Also ich finde, diese Diskussionen im Internet tauchen die ganz, ganz oft auf, wer ist euer GOAT. Das, damit wird natürlich auch eine Plattform triggern, damit die Kids und die Leute, um da ein bisschen Impact auf soziale Medien zu erzeugen. Es gibt keinen einzelnen Punkt, fertig, Mike.
Im Endeffekt, genau, bleibt es einfach subjektiv für jeden Einzelnen und klar kann man das schon vielleicht so mal, wie gesagt, aber der Pool ist so groß und dann müsste man es theoretisch mit einer Abstimmung machen, dann ist es aber am Ende vom Tag, bleibt es trotzdem für jeden Einzelnen subjektiv gesehen, der eine oder der andere Goat, deswegen.
Und dann wird es eine Massenentscheidung und dann sind wir genau dabei. Ich finde es total geil, dass du Texter erwähnt hast, so auch was die Vielseitigkeit angeht und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann auch auf 3 Alben kommst, von denen du das Gefühl hast, dass die alle so Classic sind, dass sie dementsprechend in diese Kategorie gehören. Das kriege ich nicht hin. Also für mich hört es bei einer Handvoll Songs auf, aber ich habe trotzdem nicht weniger Wertschätzung für die Band. Und genau so, glaube ich, muss man dem Ganzen auch irgendwie Rechnung tragen. Ich bin aber auch ein Freund, oder vielleicht ist das auch irgendwie mein Sportlerherz. Ich mag das ganz gerne, wenn so an bestimmten Stellen so Plattformen das auch immer mal machen. Wir haben das bei Backspin komischerweise nie gemacht, obwohl es mich sehr triggert immer, dieses Wählen. Ihr habt das ja in den USA, gibt es das mal, ich glaube, regelmäßig auf jedes Jahr auf irgendwelchen Seiten, wo sie über so einen klassischen Playoff-Baum dann auswählen, wer ist denn jetzt the greatest of all time? Und dann Snoop Dogg gegen, keine Ahnung, Jay-Z und nach irgendwelchen Kategorien wird gevotet und am Ende kommt einer weiter und am Ende gibt es einen Gewinner.
Ja, den Goat all times of the world ist ja Tom Brady, da sind wir uns ja einig, aber das ist ein anderes Thema.
Mic drop. Haben wir denn 2 von 3 Fantasy Leagues dieses Jahr ausgewählt und er enttäuscht mich nicht. Ich habe immer noch ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, aber man kann den, ja,
Goat. Man kann es ihm nicht absprechen. Man kann es ihm einfach nicht absprechen.
Hey, der ist
aber auch wieder eine subjektive Geschichte. Nee, aber egal.
Ich glaube, da ist es recht objektiv, weil der ist in meinem scheiß Alter und spielt halt NFL.
So. Gestern hat er hat gegen Fields gespielt, ja. Chicago Bears. Ich meine, als er Profi wurde, hat sein Gegenüber Quarterback angefangen zu laufen mit einem Jahr alt oder sowas. So. Egal, wir sind hier bei Love and Hate, unserem Hip-Hop-Podcast und nicht bei der NFL.
Nee, trotzdem Mucke, ne, die hier auch dazu gehört, damit wir Themen mal eine schöne Klammer versetzen können. Und da wir ja vom GOAT gesprochen haben, hören wir jetzt Jay-Z, oder?
Ja? Nee, wir hätten uns das Ganze sparen können, indem wir einfach akzeptieren, dass LL Cool J the greatest of all time ist. Denn im Jahr 2000 hat er ein Album rausgebracht, was genau so heißt und bei mir persönlich auch für eine kleine Kontroverse gesorgt. Aber ich muss sagen, nachdem ich diese Liste nochmal für mich persönlich so abgehakt habe, passt das schon echt ganz gut zu LL Cool J. Aber egal, wie auch immer, wir hören jetzt den Titeltrack aus dem Album The Greatest of All Time, GOAT. LL Cool J is hard as hell. Battle anybody, I don't care, you tell. I excel, they all fell. Rock the bells.
Rock my bells.
In diesem Sinne und gleich reden wir hier über Hip-Hop, Leute. Gleich geht's weiter. Was ich Love and Hate, wenn nicht Love and Hate, wenn wir nicht auch in dieser Sendung das Thema Graffiti aufhängen würden, was mir persönlich immer eine sehr große Freude ist, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Räume sonst, wo man so ausführlich darüber reden kann wie hier. Dafür haben wir unseren Chefredakteur Base, der das Internet dieses Mal nach sehr interessanten Statements von den Kollegen vom Streetlove Mag durchforstet hat, denn dort wurde ein kleines bisschen quasi die Liebe zu Graffiti thematisiert und auch die Beweggründe, warum man es tut. Und du hast ein bisschen was mitgebracht. Und mit Crypt haben wir jemanden, der da genauso fachkundig da was zu sagen kann. Insofern, lass uns mal ein bisschen öffnen. Was ist dir da so an Statements aufgefallen und was liegt dir am Herzen, mal drüber zu reden?
Ja, erstmal, Liebe geht raus an das Streetlove Magazin. 10 Jahre feiern die, glaube ich, jetzt auch das letzte verbliebene Print-Magazin, was Hip-Hop angeht, in Deutschland. Und er hat auch immer auf den Titelseiten, beziehungsweise in seinen Artikeln, kommen auch natürlich nicht nur Bilder zu, gibt man Bilder, kann man sich angucken, sondern es kommen immer auch immer die Protagonisten, die Writer zu Wort. Und da gibt es gute Punchline-Statements von den Writern. Ich lese mal eins vor. Das triggert mich natürlich auch immer. Er versucht natürlich auch, die Leute zu triggern. Und Gizmo, der Writer aus der SAA-Crew hat eben auch mal gesagt, die Bilder werden nur noch konsumiert, das ist dann irgendwann langweilig. Du musst dir mal überlegen, was das für eine Arbeit ist, einen ganzen Whole Card zu machen, was du da alles organisieren musst und das Risiko, aber du guckst es dir heute einfach auf Instagram als Beispiel nur noch eine Sekunde an und flupp, guckst dir das nächste an. Also so ein bisschen angepisst sozusagen, vielleicht auch durch das Zeitgeistige jetzt alles übers Internet, aber nur noch durchzuklicken, anstatt dir ein Magazin zu kaufen, um da wirklich ein bisschen fast schon mit der Lupe sich die Pieces anzugucken oder selbst loszuziehen, zu diggen, selbst loszufahren, zu diggen, zu fotografieren und das großziehen auf dem Computer und zu gucken, was ist das für ein Style, was hat er da gemacht und so, also von Aktiven vielleicht auch zu analysieren, so, ne? Also zu viel Konsum nur noch, der abgehakt wird.
Trip, was sagst du?
Ja, als ich habe ja auch einen Graffiti-Laden hier in Stuttgart. Ich sehe natürlich auch die Kiddies, wie die natürlich auch bei uns immer so agieren und wenn die dann auch mal Mags anschauen und so. Ich denke, Printmedium ist trotzdem für Graffiti, für die Graffiti-Szene weiterhin immer noch ein wichtiger Bestandteil, auch wenn es nicht mehr so, also klar, Graffiti-Mags gibt es immer noch ein paar, aber ich denke, das war. Sobald es gedruckt ist, bleibt es länger für die Kultur erhalten, sage ich mal, als wenn tatsächlich dieser, ja, ich swipe da durchs Internet, durch Insta und ziehe mir in 10 Minuten irgendwie zig hundert Graffiti-Bilder rein. Und ich denke, sobald es irgendwie gedruckt ist, tut man sich der Sache viel, viel intensiver auseinandersetzen. Also so geht es jedenfalls auch mir, wenn ich dann anschaue, wow, cool, dann studiere ich auch den Style, guck so, was er so gemacht hat. Und bei Insta, weil ich da eben auch schon so in dem Drive so ein bisschen drin bin, weil alles da auch viel schnelllebiger ist, ertappe ich mich manchmal auch, wie ich viel schneller durch alles durchswipe. So. Das ist das Schlimme auch, dass ich das bemerke, auch an mir. Es ist schon so, also diese in Insta ist schon so abgestumpft. So man, also ich zoome da jetzt nicht rein in die Styles, also, und nehme mir so viel Zeit, wie wenn ich das natürlich jetzt in einem gedruckten Magazin machen würde.
Das ist krass. Ja, es ist, glaube ich, auch echt eine Gefahr für all das, was man da macht. Ich meine, ich merke das ja selber. Ich habe so einen Account, mit dem ich auch so ein bisschen meine Liebe dafür, wenn ich auf Reisen bin, so ein bisschen auslebe und Bilder sammle. Mich jetzt am Wochenende wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann auch in meiner Timeline geguckt, wie viel Masse an Fotos mir halt auch einfach entgegenschwingt. Und ich bin genauso mit Baxman groß geworden, wo jeder mir bis heute noch erzählt, dass er sie oft gekauft hat, wegen diesen 8 Seiten in der Mitte, wo du halt
absolut
limitierte 50 Bilder hattest. Die hast du dir ja dann für den nächsten Monat quasi angucken können.
Absolut.
Da ist das Internet Fluch und Segen zugleich.
Lass uns mal an den zweiten Punkt gehen. Wir haben vielleicht gar nicht mal so viel Zeit, aber ich möchte nicht auf die Tube drücken. Aber das nächste Statement von Slider von den Bandits passt ganz gut auch zu dem allerersten Thema, was wir hatten mit der Sneaker- und Fashion-Kultur. Auch wenn ihr dachtet, ja, was hat das damit zu tun? Ich lese mal vor. Slider hat gesagt, Farben sind wichtig, aber nur Mittel zum Zweck. Entscheidend sind die Buchstaben. Wenn ich mal die Farben als die Sneaker ansehe und die Buchstaben als dieser Kreativität,
kreative Output, das Scratchen, das B-Boying oder das Rappen oder so, dann passt das für mich auch wieder wie Arsch auf Eimer. So, also die Kreativität zählt erst, die Buchstaben zu entwickeln, den Style zu entwickeln, den, wie die Buchstaben einen Flow haben, gemeinsam ineinander fließen. So, und dann ist der Flow stimmt, die Kreativität stimmt, der Style stimmt und dann fülle ich halt das Piece mit Farben. Das ist so, ich bin ein cooler B-Boy, mache meine Moves und ich könnte das auch barfuß, aber nein, ich ziehe coole Sneaker an. So habe ich das, als ich diesen Statement gelesen habe, war ich voll bei dem Thema und habe das so kombiniert.
Tripp, wieder deine Meinung brauchen wir.
Sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Also für mich ist da natürlich bei Graffiti Style comes first und ohne Style kann man noch so viel tausend Farben reinballern, wenn es einfach nicht stylt und die Buchstaben nicht schön dastehen, dann bringen die Farben auch nichts so und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall 100% bei Base.
Dann hat nichts zu sagen, er hat noch nie eine Dose in der Hand gehabt.
Ja, ich muss hier nebenbei noch ein bisschen die Technik im Auge behalten. Ich dachte, ihr, bei dem Graffiti-Thema könnt ihr schön so Ping-Pong-mäßig euch hin und her.
Nee, aber guck mal, wir sind mal beim nächsten. Es ist ja auch gar nicht so, dass man jetzt für ganz cool. Aber ich finde das ganz cool, wie man so diese Parallelen eben erkennt. Und Ombre von den Stick-Up-Kids hat im Magazin Nummer 3 bei Street Love gesagt: Egal, ob du Buchstaben oder Charakter malst, du musst originell sein und es muss erkannt werden. Also, ich mal ja auch selber und ich mache so wie Ombre vielleicht nicht so geil. Ich sage mal, Ombre ist schon richtig geil. Geiler Charaktermaler. Aber ich tag zum Beispiel nicht mehr, ich tag nicht mehr in meine Bilder rein. Und viele Leute sagen so, brauchst du auch gar nicht Base, weil deine Charakter erkennt man einfach. Egal, ob du vor 10 Jahren einen Charakter gemalt hast oder jetzt aktuell, so dein Style erkennt man. Und das finde ich auch, ist eben dieses Individuelle, dieses Unique, das ist eben extrem wichtig auch beim Graffiti.
Sehe ich auch so und da kann man natürlich auch die Brücke schlagen. Ist nicht nur im Graffiti so, ist natürlich auch im Rap und beim DJing und bei allem anderen so. Wenn man ein Herausstellungsmerkmal hat, was einen sofort erkennen lässt, dann finde ich, hat man alles richtig gemacht und darum geht es auch am Ende vom Tag. Also wenn ich sehe sofort einen Boogie Down Bass Character aus 2 Kilometer Entfernung, ist ja, das ist ein Bass einfach so. That's what's up. Und so ist es eben ja auch bei Raps und bei DJ-Skits. Ich höre an Scratches bei ganz, ganz vielen sofort, wer das ist so, weil das halt einfach so ein uniker eigener Style ist. Das ja.
Style Wars ja. Zum Beispiel, ne? Also wenn der mit seinem Lötfinger loslegt, denkst du so, oh, okay, diese Technik können auch viele andere, aber denkst du, boah, ey, das kann doch nur ein Style Wars sein. Oder jemand, der ihn gut kopiert. So. Also man denkt erstmal an den Style Wars, weil der ihn so eben perfektioniert, beziehungsweise so wirklich über Jahre so etabliert hat.
Ja, ja klar, und der sprinkelt das Ganze halt mit seinem eigenen Style. Und natürlich könnte es jemand nochmal nachmachen, irgendwelche Drills oder so, aber genau so mit dieser Nanosekunde Latenz, die es dann den Style bringt beim Style Wars, bringt es halt keiner. Deswegen ist das halt auf jeden Fall sein Alleinstellungsmerkmal.
Und auf jeden Fall gelesen. Von der DNS-Crew hat auch noch im Mac Nummer, nee, weiß ich gar nicht, welchen Mac das war, aber egal, er hat auch gesagt, am wichtigsten für mich, dass ich die Liebe in den Buchstaben sehe. Das zeigt auch viel über den Charakter der Writer. Natürlich, das wäre ein kontroverses Thema, weil viele sagen, die beschränken sich so auf Blöcke oder mehr Style, Wildstyle. Gibt so viele Styles, aber trotzdem kann man schon an der Formgebung und wie die Buchstaben fließen, nenne ich das mal, wie man sie ineinander fließen lässt, schon erkennen, was für eine Type das ist. So, kann ich mir schon vorstellen.
Ist da nicht auch die Herangehensweise daran, also wie man es macht und warum man es macht, auch noch so ein entscheidender Faktor? Also wenn du schnell machst oder dir Liebe zum Detail gibst, wenn du die Zeit hast, dir Mühe zu geben, unterscheidet es ja die Buchstaben auch noch so ein kleines bisschen wahrscheinlich in der Machart, oder?
Also ich würde sagen, ja. Sorry, willst du?
Nee, du bist gut, mach schon. Der Gast immer zuerst, Bass redet eh schon die ganze Zeit hier.
Nee, ich würde sagen, das hat natürlich auch im Vorfeld damit was zu tun, wie viel Zeit der Künstler über die Jahre überhaupt in sich selber investiert hat. Ich finde jetzt da, ob man jetzt da wirklich den Charakter raussehen kann, weil es gibt bestimmt auch irgendwelche Ego-Manen, die vielleicht vom Charakter jetzt auch nicht die liebsten Menschen sind oder so, aber die halt einen kranken Style fahren, weil die halt einfach so viel Zeit in sich investiert haben. Deswegen würde ich jetzt der Aussage so prinzipiell nicht ganz zusagen, aber was auf jeden Fall meiner Meinung nach da korrekt ist, ist auf jeden Fall, hey, wenn man sieht, wow, da steht ein brutaler Style da, der ist in sich so stimmig, da weiß man auf jeden Fall, der Typ, der hat ganz, ganz lang an seinem Style gefeilt und Zeit investiert und dafür auch auf jeden Fall viel Respekt verdient.
Ja, das ist auch so, da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder gucken dann immer, wo man sagt, so passen die Buchstaben, ist das so wie so ein Alphabet quasi, das Alphabet, was er sich selber so zusammenfügt, so, ne? Finde ich immer sehr, sehr spannend und wie das irgendwie auch diese Schablone, Statement-Schablone auch auf allen anderen Sachen passt. Nicht nur im Hip-Hop, passt, funktioniert ja auch woanders, also. Aber da auch ganz gut diese Parallelen zu erkennen. Dan macht hier schon eine wilde Welle, wir sind, glaube ich, schon fast am Ende unserer Show angelangt und wollen aber noch einen Song spielen, oder, Dan?
Oh, ey, guck mal, wisst ihr was, das sind die Momente, in denen ich merke, so, dann rollt mir mal eine Träne die Wange runter und ich weiß, dass ich nicht, also vielleicht bin ich nicht mehr lange in diesem Format. Vielleicht bin ich dann irgendwann raus, weil Base anfängt, die Abmoderation selber mitzumachen.
Nein, und du so hast mich einfach gut gecoacht, aber was ich vergessen habe, vielleicht hat Kirby aus Stuggy Town noch irgendwas zu sagen für unsere Fans da draußen.
Ja, schaltet ein, das sind geile Formate hier mit den Boys. Nico, 12 Finger, Dan, Boogie, Down, Bass. Respekt an eure Arbeit auf jeden Fall. Danke, dass ihr das macht. Und Grüße an alle, die ich kenne und auch mich supporten. Und ja, habt euch lieb und seid kreativ.
Genau.
Und macht was.
Und wenn ihr in Stuttgart seid, geht da in den richtigen Laden und kauft an der richtigen Stelle den Kram.
Colors.
Finger weg von dem Peace im Hinterhof, okay? So, das möchte ich an der Stelle kurz betont haben. Aber wirklich nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Das ist eine Freude. Die richtigen Leute an der richtigen Stelle, da bleibe ich immer bei. Base, das macht mich wahnsinnig glücklich, dass du moderationstechnisch mittlerweile auf dem Level bist, dass ich wirklich einfach nächste Woche sagen kann, ich kann nicht, bin raus, aber ihr regelt das ja ohne mich. Und dann, normalerweise haben wir jetzt noch eine Minute Zeit für einen Song. Willst du noch kurz was anspielen oder wollen wir es lassen und soll ich totquatschen?
Ich würde sagen, quatsch ruhig noch ein bisschen. Wir können ja sonst noch kurz bei Crip noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, die letzte Minute vielleicht.
Machen wir, aber dann will ich wissen, was hättest du denn gespielt, wenn wir jetzt noch Zeit gehabt hätten?
Ja, ich hätte von der MOP Blood, Sweat and Tears gespielt, weil Graffiti ist, glaube ich, so echt richtig krass. Blut, Schweiß, Tränen. Also ich selber bin ja kein großer Graffiti-Experte, auch wenn Base da, ich habe noch nie eine Dose in der Hand gehabt. Das ist auf jeden Fall anders, da kennt Base meine Story nicht ganz, aber ich war schon im Kunstunterricht richtig schlecht und ich habe einfach nicht die Geduld und auch nicht diese Muße, meine Vision an die Wand zu bringen. Deswegen habe ich mich da bei den anderen Hip-Hop-Säulen sozusagen ausgetobt. Aber das war auf jeden Fall so ein Track, der mir sofort einfiel, weil das halt echt mit richtig viel Arbeit und viel Liebe zum Detail verbunden ist. Wie natürlich auch bei den anderen Dingen, wie auch beim Scratchen und auch beim Producen und so weiter.
Aber
und Blood,
Sweat and Tears, so besser kann man doch Hip-Hop eigentlich gar nicht erklären, oder? Also da muss schon, also die Kreativität, da muss man sich voll reinsteigern.
Genau, das denke ich nämlich auch. Und Crypt, jetzt hat quasi dadurch deine letzte Werbepause sich hier in nichts aufgelöst. Aber ihr wisst, kauft das Vinyl, geht im Shop Colors kaufen und hört Love and Hate. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao. Peace.
Peace out.
Was ich lieb, was ich hass, was ich lieb, was ich hass.